Aha History. 10 Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt.
Im Frühjahr 2024, also zum Zeitpunkt, wo ich diesen Podcast aufnehme, da sitzen im Bundestag die Mitglieder von 7 Parteien. Dazu kommen noch einige Fraktionslose und ein Abgeordneter des Südschleswigschen Wählerverbandes. Und wir kennen es, Mehrheiten gibt es mit diesem System in aller Regel nur mit Koalitionen. Ganz anders sieht das in den USA aus. Dort gibt es zwar ebenfalls eine ganze Reihe von Parteien, wirklich relevant sind aber nur 2, Demokraten und Republikaner. Die machen die Politik im Großen und Ganzen unter sich aus, ohne sonstige Parteien oder sogar Koalitionen. Wie dieses System der Gegensätze entstanden ist und warum andere Parteien in den USA seit jeher keine realistische Chance haben, darum dreht sich diese Folge. Außerdem geht es um die Olympischen Spiele und ein paar überraschende Disziplinen, die anfangs noch völlig selbstverständlich dazugehörten. Musik, Dichtung und Kunst. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Aha History. Mein Name ist Wim Orts und ich freue mich erstens, dass ihr dabei seid und zweitens würde ich mich sehr freuen, wenn ihr uns im Voting um den Deutschen Podcastpreis weiter unterstützt. Denn das Zuschauervoting läuft noch und wir haben in der Kategorie Bester Newcomer weiterhin die Chance, den Podcastpreis zu gewinnen. Und wenn ihr für uns abstimmen wollt, den Link dazu, den findet ihr in den Shownotes. Mittlerweile steht es ja fest. Am 5. November hat Amerika erneut die Wahl zwischen Präsident Joe Biden und seinem Vorgänger Donald Trump. Es gibt zwar einige Nebenbewerber, die haben aber alle keine Chance. Und so dreht sich der komplette Medienrummel um die Kandidaten der beiden großen Parteien. Und das ist historisch fast immer so gewesen. Zwar gab es andere Parteien, aber groß und relevant waren immer genau 2. Warum das so ist und wie die Drittkandidaten manchmal trotzdem ins Geschehen eingreifen, darüber spreche ich jetzt mit dem US- und Politikhistoriker Manfred Berg. Hallo, Herr Berg.
Ja, guten Tag, Herr Ort.
Es gibt ja heute im Grunde 2 relevante Parteien in den USA. Das sind die Demokraten und die Republikaner. Wie hat sich das entwickelt, dass es eben 2 Parteien in diesem riesengroßen Land im Grunde nur gibt?
Also wenn man über das amerikanische Parteiensystem spricht, dann muss man sich vor allem das Wahlsystem anschauen. Die USA wählen seit ihrer Konstitution nach dem Prinzip der relativen Mehrheitswahl. Das heißt also, wer immer in einem Wahlkreis die meisten Stimmen bekommt, der gewinnt den Sitz. Das nennt man das sogenannte Winner-Take-All-Prinzip. Und dieser Modus führt dazu, dass sich die politischen Kräfte in großen Wahlkoalitionen zusammenschließen müssen. Im Unterschied etwa zum Verhältniswahlrecht, wie wir es aus der Bundesrepublik kennen, wo ja die Parteien im Wesentlichen, wenn sie zumindest die 5%-Hürde überschreiten, entsprechend ihres Anteils an den Wählerstimmen auch dann im Bundestag repräsentiert sind, kann das dieses System der relativen Mehrheitswahl in den USA eben dazu führen, dass kleinere Parteien im Grunde keine Chance haben. Wir hatten mal im Jahre 1992 eine dritte Partei, die immerhin unter dem damaligen Präsidentschaftskandidaten der Reform Party, Ross Perot, doch fast 20% der Stimmen gewonnen hat, aber nicht eine einzige Stimme im Electoral College, weil eben alle Stimmen unter den Tisch gefallen sind. Also das Wahlsystem zwingt im Grunde genommen dazu, große Wahlkoalitionen, Wählerkoalitionen zu bilden.
Und da kann man dann sagen, wenn Sie sagen Wahlkoalitionen, dass man das so ein bisschen, wenn man jetzt aufs deutsche System darauf blickt, diese 2 Parteien sind im Grunde komplette Flügelkoalitionen. Wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, CDU und FDP unter einem Dach, kann man das vergleichen?
Die amerikanischen Parteien waren früher als große Zelte bekannt. Das heißt, sie mussten eine Vielzahl sehr unterschiedlicher weltanschaulicher, aber auch interessenpolitischer Gruppen integrieren. Das war nicht immer einfach, aber das hatte auch dazu geführt, dass beide Parteien nicht besonders ideologisch waren. Das heißt, wir finden etwa in den 50er, 60er und 70er Jahren noch in beiden Parteien liberale und konservative Flügel. Das hatte sehr viel mit der regionalen Verteilung der Hochburgen zu tun. Und das ist etwas, was sich in den vergangenen 30 Jahren sehr stark verändert hat. Wir haben beobachtet, dass eine starke ideologische Polarisierung stattgefunden hat. Das heißt also, die Demokraten im Großen und Ganzen müssen integrieren ein liberales Lager, aber auch eine relativ inzwischen doch auch erstarkte identitätspolitische Linke. Auf der republikanischen Seite haben wir die alten konservativen Wirtschaftskräfte auf der einen Seite, aber eben auch in den inzwischen militant rechtspopulistischen nationalistischen Flügel, der eben sich versammelt hat in der Make America Great Again-Bewegung Donald Trumps. Also wenn man das auf heute bezieht und das mit der Bundesrepublik vergleicht, dann könnte man sagen, stehen die Demokraten heute vor der nicht ganz einfachen Aufgabe, alle politischen Kräfte von der CSU bis zur Linken integrieren zu müssen.
Donald Trump wird ja auch von Thinktanks mittlerweile der White Supremacy Bewegung zugerechnet. Gleichzeitig ist Donald Trumps Partei, die Republikaner, auch die Partei, der einmal Abraham Lincoln angehört hat, der ja die Sklaverei abgeschafft hat. Wie haben die Parteien sich auch über die Jahrhunderte entwickelt und welche Wandlungen haben die durchgemacht?
Also kurz gesagt kann man sagen, es gibt drei große Parteiensysteme in der amerikanischen Geschichte. In der Gründungsphase waren das die sogenannten Federalists um George Washington und Alexander Hamilton, die gegen die Jeffersonian Republicans standen. Hier ging es im Wesentlichen um die Frage, ob es eine starke Bundesregierung geben sollte oder ob die eigentliche politische Macht doch eher bei den Einzelstaaten liegen sollte. Aus den Jeffersonian Republicans ist dann die Partei der Jacksonian Democrats geworden, während die Federalists sich zu den sogenannten Whigs weiterentwickelt haben. Dass dieses zweite Parteiensystem schließlich zerfiel, lag an der Sklavereifrage. Die Whigs waren vor allem in einen nördlichen und einen südlichen Flügel gespalten und sie sind dann letztlich zerfallen. Der nördliche Flügel ist dann abgewandert zu den Republikanern der Partei Abraham Lincolns, die dann ab 1856 die Partei wurde, die als Sammelbecken aller nordstaatlichen Sklavereigegner sich profilierte, während die Demokraten die Partei waren, die im Süden sehr stark war. Und sie war auch zerfallen in einen, dann während des Bürgerkriegs in einen nördlichen und einen südlichen Flügel. Aber im Wesentlichen kann man sagen, die Demokratische Partei war dann über viele Jahrzehnte hinweg die politische Vertretung des Südens auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch die Vertretung der Immigranten, die primär in den Großstädten des Nordens lebten. Da war die Demokratische Partei im Grunde genommen die politische Heimat. Wir haben dann eine weitere sehr große Zäsur zu Beginn der 30er Jahre mit dem New Deal Franklin Roosevelt. Da wird dann gerade die Demokratische Partei zu der Partei, die die Rolle der Bundesregierung vor allem in der Wirtschaft neu definiert. Die Bundesregierung muss aktive Konjunktur- und Arbeitsmarktpolitik betreiben, so das damalige Credo des sogenannten New Deal. Und auf der anderen Seite werden dann eher die Republikaner, die Partei der wirtschaftlich Konservativen und vor allem auch derjenigen, die die Rechte der Einzelstaaten wieder stärken wollen. Und das führt dann mit der Bürgerrechtsrevolution der 1960er Jahre, die ja politisch wesentlich getragen wird von den demokratischen Administrationen John F. Kennedys und Lyndon Johnsons, dass ganz allmählich die Republikanische Partei zur Partei der konservativen weißen Südstaatler wird. Das ist auch Teil dieser Ideologisierung. Die Parteien werden zu ideologischen Lagern und man kann in etwa sagen, die Demokraten repräsentieren im Wesentlichen die urbanen, säkularen, liberalen Segmente der Bevölkerung, die primär in den Metropolen und an den Küsten wohnen, und die Republikaner eher das kleinstädtische, religiöse und ländliche Milieu.
Es gibt ja auch in den USA, es gibt natürlich Demokraten und Republikaner, aber es gibt ja auch andere Parteien. Es gibt zum Beispiel eine grüne Partei. Und es gab ja auch immer mal Drittkandidaten bei den Präsidentschaftswahlen, die eben angetreten sind, die selten bis nie wirklich dann aus dem Electoral College Stimmen sichern konnten, aber eben Stimmen der Menschen sichern konnten. Wie konnten diese Menschen einen Impact machen und wie konnten die auch den Ausgang von Wahlen immer wieder beeinflussen?
Naja, diese dritten Parteien sind bei Präsidentschaftswahlen alles andere als unwichtig. Also man muss etwa daran erinnern, 1992 hat Bill Clinton mit 43% der landesweit abgegebenen Stimmen im Electoral College deshalb einen überragenden Wahlsieg errungen, weil der dritte Kandidat, Ross Perot, vor allem den Republikanern Stimmen weggenommen hat. Also diese Parteien haben eben die Fähigkeit, selbst wenn sie nicht gewinnen können, den etablierten Parteien in den entscheidenden Bundesstaaten die Stimmen wegzunehmen. Und Ralph Nader, der damalige Kandidat der Grünen Partei im Jahre 2000, der war eben der Meinung, dass die Demokratische Partei unter Al Gore nicht genug für den Umweltschutz tun würde. Also man wollte damit die Demokratische Partei auch auf eine bestimmte Linie hin beeinflussen. Und das ist natürlich ganz nach hinten losgegangen, weil am Ende die Stimmen waren, die an Nader gegangen sind, die Gore im Jahr 2000 den Wahlsieg, es ging dann ja nur um einen einzigen Bundesstaat, nämlich Florida, die ihn den Wahlsieg gekostet haben. Also diese dritten Parteien, die können als Spielverderber und als Zünglein an der Waage natürlich sehr einflussreich sein, auch wenn sie keine Chance haben, jetzt selbst eine Mehrheit im Electoral College zu gewinnen.
Herr Berg, vielen, vielen Dank für Ihre Eindrücke.
Ja, bitte sehr.
Dieses Jahr steht ja mal wieder Olympia an. Und wie immer gibt es ein paar neue Disziplinen, zum Beispiel ein Segelrennen vor der Küste oder auch eine neue Leichtathletikprüfung. Aber zu Beginn der modernen Spiele, da gab es noch ganz andere Wettbewerbe, die heute für ein großes Sportevent völlig unpassend klingen. Wofür vor 100 Jahren noch Medaillen vergeben wurden, das erzähle ich euch jetzt. Die Olympischen Spiele gelten neben Fußball-Weltmeisterschaften als das größte Sportereignis der Welt. Alle 4 Jahre treffen die besten Sportler aufeinander, um im besten Fall die goldene Medaille mit nach Hause zu nehmen. Doch bis Mitte des 20. Jahrhunderts ging es nicht nur um sportliches Können, es durften auch Künstler und Dichter für einen Platz auf dem Siegertreppchen antreten. Aber wie fanden die Kunstwettbewerbe ihren Weg in die Olympischen Spiele? Gehen wir dafür zurück ins Jahr 1896. Damals fanden die allerersten Olympischen Spiele der Neuzeit in Athen statt. Die Idee dazu, die hatte der französische Baron Pierre de Coubertin. Mit dem Sportwettkampf wollte er die geistige und körperliche Gesundheit fördern und zusätzlich durch das Zusammenkommen der verschiedenen Länder für mehr Einheit statt Krieg sorgen. Über die ganze Entstehungsgeschichte des modernen Olympia, da habe ich vor einer Weile schon mal eine Folge gemacht. Den Link dazu, den stelle ich euch auch mit in die Shownotes. Die Spiele sorgten damals international für Begeisterung, aber der Baron selbst war trotzdem nicht zufrieden. Sein Ziel war es nämlich, den Sport mit der Kunst zu verbinden. Und dieser Wunsch, der wurde ihm einige Jahre später erfüllt. 1912 in Stockholm, da gab es neue Disziplinen, und zwar auf der kreativen Ebene. Die Künstler traten dabei in 5 Kategorien an. Architektur, Literatur, Musik, Malerei und Bildhauerei. Warum de Coubertin die Kunst so wichtig war, das zeigte sich dann auch schon bald. Denn Gold in der Literatur gewannen offiziell zwei Dichter für ihre Ode an den Sport. Doch schon bald stellte sich heraus, dass der Baron selbst das Gedicht geschrieben und unter einem Pseudonym eingereicht hatte. Somit gewann der Gründer der Spiele und damalige IOC-Präsident selbst auch noch Gold in der Kunst. Trotz allem trafen die Kunstwettbewerbe aber nur auf wenig Beachtung. Es beteiligten sich nur wenige Künstler und der Wettbewerb hatte auch keinerlei Live-Charakter. Tatsächlich wurden alle Kunstwerke nämlich schon vor den Spielen eingereicht und überhaupt nicht vor Ort erschaffen. Besonders schräg lief der Bereich Musik ab, denn da wurden auch lediglich Notenblätter eingeschickt und die Jury, die sollte die Stücke dann auswerten, ohne sie überhaupt gehört zu haben. Und so wurden die Kunstkategorien nach den Spielen 1948 in London wieder abgeschafft. Der Hauptgrund dafür war ein Bericht, nach dem die teilnehmenden Künstler meist von ihren Arbeiten leben konnten. Das widersprach der damals zentralen Richtlinie der Olympischen Spiele, dass alle Teilnehmer Amateure sein mussten. Und so wurde beschlossen, die Kunstwettbewerbe durch Ausstellungen über die Olympiaden zu ersetzen. Und auch wenn diese ebenfalls kaum bekannt sind, solche Ausstellungen, die gibt es noch bis heute. Kurz nach dem Ende der olympischen Kunst wurde ja zumindest der ESC gegründet, sodass wir auch heute noch ein bisschen Wettbewerb rund um die Musik haben. Was meint ihr? Sollte es noch olympische Kunstwettbewerbe geben? Sagt es uns bei Spotify oder per Mail an history@welt.de. Da könnt ihr euch auch immer melden, wenn ihr Kritik oder Lob loswerden wollt. Und apropos Lob, mein Dank geht heute an meine Kollegin Christine Rodriguez, die mich bei der Olympiageschichte unterstützt hat. Und ich danke natürlich wie immer euch und sage bis zum nächsten Mal.